Miriam hat sich einen Predigtext ausgesucht, den sie im Prinzip schon einmal ein bisschen vorgezeigt hat, aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 2, die Verse bis 13 bis 17. Und um es vorweg zu sagen, es ist kein klassischer Predigtext und es gibt auch keine klassische Möglichkeit der Antwortgebung, was dieser Text uns sagen will. Also wer heute viele Antworten haben möchte, der wird eventuell etwas enttäuscht sein. Wer bereit ist, mit Fragestellungen zu leben, mit denen er oder sie aus dem Gottesdienst herausgeht, die sind herzlich willkommen. Die werden, glaube ich, da etwas mehr Freude haben, als die, die Antworten suchen. Denn der Text, den wir heute haben, ist kein Lehrtext. Es ist kein antwortengebender Text im klassischen Sinne. Deswegen ist dieser Text auch in den Predigtbänden, über die normalerweise gepredigt wird, überhaupt nicht zu finden. Weil er in dem Sinne nichts an Substanz mitgibt für die Frage, was denken wir zu A, was denken wir zu B, wie verhält es sich mit H, sondern wir haben hier eine völlig andere Situation der Wahrnehmung und der Beschreibung dessen, was passiert. Darauf hätte ich aber auch eingehen. Markus Kapitel 2, die Verse 13 bis 17. Dort schreibt Markus: Jesus ging wieder hinaus an den See. Da kamen Scharen von Menschen zu ihm und er lehrte sie. Als er weiterging, sah er Levi, den Sohn des Alpäus, am Zoll sitzen und sagte zu ihm: Folge mir nach. Da stand Levi auf und folgte ihm. Und als Jesus in seinem Haus beim Essen war, aßen viele Zöllner und Sünder zusammen mit ihm und seinen Jüngern, denn es folgten ihm schon viele. Als die Schriftgelehrten, die zur Partei der Pharisäer gehörten, sahen, dass er mit Zöllnern und Sündern aß, sagten sie zu seinen Jüngern: Wie kann er zusammen mit Zöllnern und Sündern essen? Jesus hörte es und sagte zu ihnen: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Wenn man einmal den Zusammenhang anguckt, in dem dieser Text im Markus-Evangelium befinden ist, dann ist es ein sehr spannender, ein sehr schöner Zusammenhang. Dass der Abschnitt vorher, mit dem das Kapitel anfängt, seine Geschichte, eine Erzählung aus Kapernaum. Und auch dort ist praktisch schon viel Volk unterwegs, das heißt, Jesus ist bekannt. Es ist, auch wenn es dort am Anfang des Evangeliums steht, nicht der Anfang seines Wirkens. Und die Hütte ist voll. So voll, so wie hier in Bethania, dass eigentlich keiner mehr zur Tür reinkommt. Weil es knüppelvoll ist. Knüppelvoll. So voll, dass vier Freunde, die einen Kranken haben, von dem sie sicher sind, dass Jesus ihn heilen kann, nicht mehr zur Tür reinkriegen. Sondern dann auf Sachbeschädigung gehen, nämlich das Dach kaputt machen, was übrigens auch ganz schön gebröselt haben dürfte, denn Schwerkraft ist Schwerkraft. Wer von oben ein Dach aufgräbt und auseinanderbaut, wird erleben, dass ziemlich viel nach unten fällt. Es fällt nicht alles nach oben. Und es dürfte auch für den Hausbesitzer nicht gerade erfreulich gewesen sein, dass er feststellt, dass gerade ein paar Jungs dabei sind, sein Dach komplett auseinanderzunehmen. Und zwar in der Lochgröße, dass man einen Kranken auf seinem Bett herunterlassen kann, der dann auch geheilt wird. Wir finden keinen Hinweis darauf, wie mit der Sachbeschädigung umgegangen wird, ob es dann wieder eine Reparaturtruppe gab oder was auch immer. Das ist auch für den Text nicht wichtig. Für Markus ist bei dem Text vorher wichtig, dass ein Kranker da ist, dass der Freunde hat und dass diese Freunde daran glauben, dass dieser Jesus ihn heilen kann. Und dass es selbst dann dazu kommen kann, dass die Frommen, die ihn hören wollen, ihn davon abhalten, zu seinem Heil, zu seiner Heilung zu kommen und zu gelangen. Das ist so die Kernidee dieser Verse vorher. Dass die, die eigentlich fromm sind, den, der Hilfe braucht, daran hindern, diese Hilfe zu bekommen. Und dass die Frommen, dem, der Heil braucht, im Wege stehen. Und so dieser nur über schwierigste Umwege zu seiner ganzheitlichen Heilung gelingen kann. Wenn man dann noch einmal genauer schaut in diesen Versen, den Versen, die jetzt in der Predigt dann als Text im Mittelpunkt stehen und den Versen danach, der wird auch feststellen, dass Ganzheitlichkeit ein Thema ist, das man nicht erst im 20. Jahrhundert entdecken kann in irgendwelcher Frage von Heilmethoden, sondern dass ganzheitlich etwas war, was als Thema bereits in der Bibel bei Markus zu finden ist. Dass Markus nämlich sehr deutlich macht, dass das Heil, von dem Jesus verkündet, nicht nur eine Frage des Geistes ist, der sich damit beschäftigt, sondern sehr wohl auch der Seele und des Körpers. Also diese Frage von Ganzheitlichkeit eines Menschen ist im gesamten Markus-Evangelium von Anfang bis Ende tatsächlich komplett entdeckt. Der Mensch in Kapernaum, der von seinen Freunden getragen wird, der wird in dem Sinne nicht geistlich spirituell weitergebracht. Und auch seine Seele wird erstmal nicht scheinbar weitergebracht, sondern sein Körper. Der Mann ist lahm. Der kann nicht laufen. Und selbstverständlich gehört es beim Wirken Jesu dazu, dass dieser Lahme wieder laufen kann. Heilung, nicht nur in spirituellen, geistlichen Fragen und Erkenntnisgeschichten, sondern selbstverständlich als eine Sache, die bis in die Körperlichkeit geht. Wenn wir dann in die Texte danach gucken bei Markus, auch spannend, es gibt wieder Ärger. Und es gibt wieder Ärger auch mit den Pharisäern, die auch in diesem Text ja bereits genannt wurden. Es geht um etwas, was dann ab nächste Woche ja bei einigen beginnt, nämlich die Fastenzeit. Und dann kommt der Hinweis, dass die Jünger des Johannes und die Pharisäer viel fasteten. Und dann kommen diese dann auch zu Jesus und seinen Jüngern und fragen, warum fasteten ihr nicht? Ihr seid doch auch fromm, wir tun das, ihr tut es nicht. Und von Jesus kommt der Hinweis, wie das denn wäre, wenn die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam noch auf der Feier ist. Was für eine Antwort. Die muss man, glaube ich, erstmal verdauen. Aber darin wird auch etwas deutlich, was ganz typisch für Markus ist. Denn das Markus-Evangelium hatte eine Nahtstelle, die liegt zwischen dem 8. und 9. Kapitel und damit ziemlich genau auf der Hälfte. Und vorher handelt dieses Evangelium immer wieder von dem verborgenen Christus. Und von Menschen, die scheinbar mit Blindheit geschlagen sind. Da ist der Messias vor ihren Augen. Und er predigt vor ihren Ohren. Und die begreifen es nicht. Sie begreifen es nicht. Das zieht sich komplett durch. Vom Kapitel 1 bis Ende Kapitel 8. Und ab Kapitel 9 beginnt dann die Offenbarung. Und für Markus ganz klar und ganz deutlich angelegt in all dem, wie er seine Texte präsentiert, ist die Offenbarung, das heißt das Verständnis Jesu als Messias, immer nur vom Kreuze her zu verstehen. Das ist eine der wirklich wesentlichen Grundlinien des Markus-Evangeliums, dass Menschen wie die Blinden rumlaufen, wie die Stummen und auch Tauben rumlaufen und nicht hören und nicht verstehen und nicht miteinander vernünftig kommunizieren können. Und erst durch die Offenbarung des Kreuzes, die Offenbarung des Lebens und Leidens Jesu für andere, erst aus dieser Perspektive erschließt sich dann scheinbar auch der Rest. Und diese Erfahrung kennen wir ja, ne? Dass man manchmal so über Dinge brütet und man findet keine Lösung. Und irgendwann klick, klick, klirr, kommt das eine Puzzleteil dazu. Und auf einmal stellt man fest, ach Mensch, wenn ich das vorher gesehen hätte, dann macht doch die ganze Sache Sinn. Und so versteht es der Evangelist Markus. Diese ganze Sache dessen, was Jesus macht und was er lebt und was er predigt, macht nur Sinn vom Kreuz. Macht nur Sinn, wenn man vom Heiland redet. Ein Begriff, übrigens nochmal zum Thema ganzheitlich, der Therapeut. Das wäre der Begriff, den man bei Jesus als Heiland nehmen könnte, nehmen müsste, wenn man vom Griechischen her guckt, dann ist Jesus der Therapeut, der Heilende. Therapeu heißt nichts anderes als heilen. Und es gibt dann zwei Begriffe, es gibt die Soteriologie als die Heilslehre, aber das ist eher dann die intellektuelle. Und es gibt den Therapeut, den Therapeu, den Heilenden. Und ich muss ganz deutlich sagen, ich kann mir nicht anders vorstellen, als dass Jesus sich selber als Heiland, als Therapeut verstanden hat. Nur die Menschen, die haben nicht verstanden, aus welcher Haltung heraus er das tut, bis dann im zweiten Teil bei Markus das auch offenbar wird. Und dann kommen noch zwei Bilder, die Jesus bringt. Nicht nur das mit den Hochzeitsgästen und dem Bräutigam, sondern auch, dass niemand einen Lappen flickt mit neuem Tuch auf ein altes Kleid, weil sonst der neue Lappen vom alten abreißt und der Riss wird ärger. Man nimmt altes Tuch und neues Tuch für neues Tuch. Man füllt nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der Wein die Schläuche und der Wein ist verloren. Sondern neuer Wein kommt in neue Schläuche. Und man merkt richtig so diese Denkblasen über den Gesichtern der Pharisäer. Hä? Was will der Mann uns sagen? Was soll denn das? Alter Wein, alte Schläuche, neuer Wein, neue Schläuche. Aber es geht noch weiter. Die ganzen nächsten Abschnitte bei Markus sind Abschnitte, bei denen die Menschen sich ärgern. Dann gehen sie mal wieder am Sabbat durch ein Kornfeld. Was machen die Jünger und Jesus? Während sie durch das Kornfeld gehen, rechts und links die Arme ein bisschen aus und dann mal an den Ihren festhalten. Das heißt, sie holen die reifen Korn, das Getreide mit ihren Fingern zu sich und nehmen es vom Halm ab und stecken es sich in den Mund. Das war damals auf Reisen relativ üblich und wenn man tatsächlich nur das, was man beim Durchgehen mitnahm, war es auch nicht strafbar. Das heißt, das durfte man tun. Weswegen die Bauern immer sehr darauf geachtet haben, ihre Kornfelder nicht direkt an Hauptstraßen zu legen, weil die Verlustquote zu hoch war und sie war steuerlich in dem Sinne nicht absetzbar. Sondern es war klar, also lieber den Acker ein bisschen weg von der Straße, denn dafür wird niemand bestraft. Das durfte man tun. Während des Reisens rechts und links das, was die Hände greifen können, mitnehmen, ist erlaubt. Das tun die Jünger. Und wieder gibt es Schwierigkeiten und wieder der Hinweis auf die Pharisäer. Aber das geht doch nicht. Das ist doch Sabbat. Das dürft ihr nicht tun. Und Jesus schlägt sie mit den eigenen Waffen, nämlich mit Bibeltexten. Und David, der in Not war, als ihn hungerte und er sogar die Schaubrote vom Altar genommen hat. Seht ihr? Und wenn der das darf, dann darf ich das auch. Und wieder sehe ich die Denkblasen über den Köpfen der Pharisäer. Hä? Wie kommt denn der auf die Idee, sich mit David zu vergleichen? Und deutlich wird, es sind offene Fragen, die auch hier an dieser Stelle im ersten Teil bei Markus offen bleiben. Dann kommt aber der eine Satz, der für mein Empfinden das gesamte Kapitel 2 auf den Punkt bringt. Ein Doppelpunkt ganz am Ende, der eine Satz, der zusammenfasst, was alles in Kapitel 2 passiert ist und wie man es beschreiben kann. Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Der Sonntag ist für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sonntag. Und es geht in Kapitel 3 übrigens genauso weiter. Er geht in die Synagoge, wie das einmal Sabbat, das einmal mit einer verdorrten Hand, verkrüppelt, Jesus heilt sie. Wieder kommen die Pharisäer und sagen, das kannst du doch nicht tun, es ist doch wirklich Sabbat, da hast du doch 6 andere Tage. Und wieder sagt er, das kann doch wohl nicht wahr sein, darf man denn am Sabbat nichts Gutes tun? Und er streckt seine Hand aus und die wird heil. Und die Pharisäer gehen hinaus und hielten alsbald Rat über ihn mit den Anhängern des Herodes, wie sie ihn denn umbrächten. Und so weiter und so weiter. Das hat er konsequent getan, dieser Jesus bei Markus. Aber was lehrt uns das jetzt im Rahmen einer Predigt für das, was uns geistlich nähren kann? Was es mich lehrt, das ist, dass es sehr wichtig und sehr wesentlich ist, darüber nachzudenken, wo habe ich meinen innerlichen Fokus, wenn ich über Gott nachdenke? Was ist das, was passieren kann, wenn ich mich mit Gott beschäftige? Oder auch anders gefragt, was ist denn mein Vorverständnis, mit dem ich anfange, nach Gott zu fragen? Welche Frage von mir sucht denn Antwort? Welche Fragen der Pharisäer sind es, die Antwort suchten, die auch Antwort gefunden haben, aber die scheinbar an dem, was Gott offenbaren will, komplett vorbeigegangen sind? Und wenn ich dann einmal genauer hinschaue, dann werde ich feststellen, dass die Pharisäer anscheinend die Frage gestellt haben, wie muss ich leben, auf dass ich mich gottgerecht wohl verhalte? Wie muss ich mich verhalten? Was muss ich tun? Und da wird man natürlich schnell fündig. Vom zweiten Buch Mose bis vierten Buch Mose finde ich also vermutlich um die 100 Kapitel, in denen es um nichts anderes geht als Speisegesetze, Gebote, Gesetze, Gebote, Gesetze, Gebote. Und sowohl die also wirklich kreativen und auch wirklich innovativen Anhänger des Johannes, als auch die kreativen, innovativen Anhänger der pharisäischen Frömmigkeitslinie waren keine Konservativen, das waren die Sadduzäer. Sondern es waren die Progressiven, die wirklich fragten, wie kann ein Leben vor Gott hier und jetzt und heute aussehen? Was muss ich tun? Wie muss ich mich verhalten? Und das Entscheidende, das habe ich immer wieder zu verstehen, es waren die Progressiven. Es waren nicht die Konservativen, von denen wir hier reden. Aber auch die, die so progressiv sich deuteten, ziehen komplett am Ziel vorbei. Sie erreichen es, sie finden es. Und das Grundproblem, nehme ich, war in dieser Frage, was muss ich tun? Wie muss ich mich verhalten? Was kann ich tun, was kann ich nicht tun? Diese Art von Verhalten führt dazu, dass ich ein klares Bild davon gewinne, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. Darf ich am Sabbat arbeiten oder nicht? Darf ich am Sabbat diese Dinge tun, ja oder nein? Eine Diskussion, die mich persönlich sehr mit diesem Text in Verbindung bringt, mit dieser Idee in Verbindung bringt, wo ich eine auch absolut abweichende Haltung habe von dem, was wir hier in Berlin-Brandenburg vor einigen Jahren in den christlichen Kreisen hatten. Das ist zum Beispiel die Frage, ob es statthaft ist, dass am Sonntag die Geschäfte offen haben. Diese Diskussion, die ist in der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg leidenschaftlich geführt worden. Und der leidenschaftlichste Verfechter dieser Idee war Bischof Huber. Und ich muss es für mich bekennen, dass ich davon ausgehe, dass an dieser Stelle diese Kampagne, wie sie geführt wurde, für mein Empfinden durch und durch pharisäisch war und damit komplett zu verwerfen. Weil sie geht davon aus, dass der Sonntag ein heiliger Tag ist und dass der Sonntag für die Menschen da ist als Heiltag Gottes und deswegen sie nicht arbeiten dürfen. Es kommen Hunderttausende von Menschen jeden Sonntag in diese Stadt als Gäste, als Touristen. Sie suchen ein Angebot, sie suchen eine Möglichkeit, sich zu entspannen, sie suchen eine Möglichkeit, shoppen zu gehen. Und die Frage, ob ich theologisch begründen kann, dass dies am Sonntag nicht geschehen darf, findet bei mir ein ganz klares Nein, das kann ich theologisch nicht begründen. Und wenn es theologisch zu begründen wäre, dann müsste man es ungefähr 200 Millionen frommen Amerikanern einmal deutlich machen, die 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag ihre Geschäfte offen haben und die vermutlich in dieser Welt als frommstes Volk der Welt bezeichnet werden müssten, weil sie wirklich fast komplett sich kirchlich zugehörig fühlen, erleben und auch beschreiben und sonntags in die Gottesdienste gehen, aber selbstverständlich am Sonntag alle Läden offen haben. Haben die das denn alle komplett nicht begriffen? Wie kann das sein, dass Leute auf der einen Seite so fromm sind, aber auch genauso nach dem Gottesdienst dann fröhlich einkaufen gehen im Supermarkt? Und ich kann jetzt nicht sagen, dass also ich sage, das eine ist das Richtige, das andere ist das Falsche. Darum geht es mir nicht. Sondern für mich geht es um die Frage, aus welcher Haltung heraus sagen Leute, das eine ist richtig, das andere ist falsch. Und ich kann der Position, dass man, weil die Bibel sagt, der Sonntag ist ein Ruhetag, kann ich nicht folgen als Argument, dass das ein Grund sei, dass Sonntag nicht Läden offen haben und nicht verkaufen dürfen. Was hier passiert, ist genau die Frage des Verhaltens, ist die Frage der Gesetzesbildung und ich bin relativ sicher, dass wenn Jesus heute kommen würde und er uns erleben würde oder mit uns in dieser Frage diskutieren würde, ich glaube, er würde sonntags shoppen gehen. Und er würde dort den Menschen begegnen, die am Sonntag etwas suchen, in diesen Läden, die sie dort nicht finden. Ich glaube, dass er sehr wohl damit leben könnte. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist zu sehen, welche Art von Theologie wir betreiben. Und was an der Stelle für mich persönlich problematisch war, also auch gerade in der Frage evangelische Kirche Berlin-Brandenburg im letzten Jahrzehnt, das war, dass dort sehr klar, auch sehr klar beschrieben, eine Theologie zu finden war, die eine Abgrenzung nach außen vorgenommen hat. Es ist eine ganz klare Vorgehensweise, die viele Menschen, die auch viele Christen betreiben, nämlich dass die Frage einer Profilbestimmung nach innen am einfachsten dadurch geht, dass ich mich nach außen abgrenze. Je stärker ich mich von Dingen abgrenze, desto stärker schaffe ich eine Binnenkultur, die Menschen interessiert und auch die Menschen anspricht. Und ich habe jetzt in den letzten 2 Wochen eine sehr auch spannende Auseinandersetzung mit einer ganzen Reihe von Leuten erlebt. Da gibt es einen Dr. Johannes Hartl in Augsburg, der hat ein Gebetshaus und der Dr. Johannes Hartl schreibt unter anderem Rezensionen bei Amazon und verreißt Bücher, von denen er denkt, dass die widergöttlich sind. Und motiviert dann seinen gesamten Jüngerkreis von 70, 80 Leuten, dann sofort auch die Rezension von ihm positiv zu bewerten, damit alle, die das Buch vorher positiv bewertet haben, nach unten rutschen und er ganz oben ist. Und ich empfinde das als sowas von bedauerlich, sowas von, ich sag's mal für mich, auch das jammert mich, dass Leute sowas tun, dass Leute so denken, dass Leute diese Position vertreten. Und dann haben die Leute, mit denen ich da auch mit mich ausgetauscht habe, auch dann zusammen mal die Podcasts gehört, die es dort auf der Seite gibt. Und wir waren erschüttert. Wir waren erschüttert, weil wir uns nicht vorstellen können, dass es diese Art von Frömmigkeit, einer so radikalen, abgrenzenden Frömmigkeit, in dieser Art tatsächlich so einfach geben kann. Fatal wäre zu sagen, nach dem Motto, so wie ich denke, ist es richtig, so wie jemand anders denkt, ist es verkehrt. Darum geht es. Das wird jemand anders beurteilen müssen. Aber die Frage, inwieweit wir bei dem, wie wir denken, wie wir uns theologisch positionieren, auf den Spuren Jesu wandeln oder nicht wandeln, darüber müssen wir nachdenken. Und da müssen wir auch den Mut haben, hinzugucken. Und das heißt auch, dass wir in Bethania, dass ich Fehler mache. Und dass wir, wenn wir in der Rückschau dann auch Dinge angucken, auch vielleicht bekennen müssen, das war ein irriger Weg. Der war verkehrt. Das werden wir nicht vermeiden können. Aber die Achtsamkeit darauf zu lenken, die Wahrnehmung darauf zu lenken, wie gehen wir vor, warum gehen wir so vor, das ist wichtig. Und dabei wird, denke ich, die Frage einfach uns leiten müssen, die man neudeutsch ja seit ungefähr 10 Jahren dann auch auf kleinen Freundschaftsbändern fand. What would Jesus do? WWJD. What would Jesus do? Und die Frage, die ist für mich tatsächlich zentral, die ist für mich wichtig. Was würde er machen? Was würde er ansprechen? Wie würde es uns gehen als Formel? Wie würden wir als Kirchenmenschen auf diese Position, die er dann vertreten würde, die er dort in den Mittelpunkt stellen würde, wie würden wir darauf reagieren? Und wie weit wäre ich bereit, meine eigenen Haltung genauso darunter zu stellen? Und sich zu opfern und sagen, ja, ich muss damit rechnen, dass vieles von dem, was ich geglaubt habe, was ich theologisch vertreten habe, dann vielleicht auf dem Prüfstand vor Jesus dazu führt, dass ich meine eigenen Positionen überdenken muss und dann nur hoffen kann, dass andere mit mir barmherzig umgehen und ich nur hoffen kann, dass man auch sagen wird, dass ich selber es auch war mit anderen, auch mit Andersdenkenden, mit Andersgläubigen. Aber was würde er tun? Was er tun würde, was wir bei Markus lesen, ist, dass er deutlich macht, dass er immer wieder einlädt, dass Menschen miteinander in Kontakt kommen. Dass er auch in der Auseinandersetzung mit den Pharisäern zwar sehr stark auf theologische Inhalte beschrieben hat, aber in der Frage der Auseinandersetzung mit Sündern und mit Zöllnern erfahren wir das nicht, sondern dass er ganz offensiv auf sie zugegangen ist. Dass er ganz offensiv mit ihnen lebt. Dass er isst, dass er trinkt, dass er feiert. Und dass er damit hunderte von jüdischen Speisegesetzen ad absurdum führt, die dort einfach sagen, dass das eigentlich nicht geht. Nun ist er ja auch der Messias. Nun ist er nicht einfach irgendein Anhänger oder Nachfolger einer jüdischen oder christlichen Religionsgemeinschaft. Vielleicht hat er da ja auch Sonderrechte. Aber auf jeden Fall wird deutlich, dass wir eine Haltung finden, die tatsächlich ganz klar beziehungsorientiert ist. Die ganz klar ganzheitlich denkt, dass Menschen an Körper, Seele und Geist heil werden sollen. Und dass die Menschen, die das erleben, dass andere heil werden, es nicht sehen können, es nicht wertschätzen können, es nicht wahrnehmen können. Am letzten Sonntag ging es um die Frage der Leitsätze in Bethania. Und ich glaube, dass wir an dieser Stelle auch durch die Texte, die wir bei Markus als Gemeinde gelesen haben, gelernt haben. Wir haben an der Stelle nicht umsonst den Leitsatz Leben teilen, Menschen begegnen. Menschen begegnen, Leben teilen. Gott erfahren. Dass das genau etwas ist, was wir als Ziel erklärt haben, dass wir das wollen, dass wir an der Stelle auch auf den Spuren Jesu lernen wollen, das Leben mit Menschen zu teilen. Und dass das auch für uns bedeutet, dass in Bethania viel gegessen wird und getrunken wird. Und wir tatsächlich Menschen sind, die auch damit zum Ausdruck bringen wollen, dass wir das bei Jesus verstanden haben. Es geht nicht um das Essen, um des Essens willen, sondern es geht um das Essen als ein Ort der Gemeinschaft, als ein Ort der Begegnung, als ein Ort des Einladens, als ein Ort, wo wir miteinander ins Gespräch kommen. Und wo wir dann auch die Bedürfnisse und die Nöte von Menschen erleben können, sie beschreiben können und so wie Jesus es deutlich macht, ihnen auch begegnen können. Und dann gucke ich in eine normale Baptistengemeinde, dann gucke ich in die normale Bethania-Gemeinde. Und dann frage ich mich, sind sie hier die Bedürftigen? Sind sie hier die Zöllner und Sünder? Laden wir ein oder laden wir aus? Und ich kann euch sagen, wir haben in den 20 Jahren, die ich jetzt erlebt habe, in Bethania viele Male darüber nachgedacht. Wir haben so bewusst Leute eingeladen, wir haben Projekte initiiert, wir haben also Wohnungslose, wir haben Sozialhilfeempfänger, wir haben Arbeitslose eingeladen und ganz gezielt und ganz bewusst. Und wisst ihr, was das Schlimmste war? Die sind über Jahre sogar gekommen. Und wir haben sie nicht halten können. Es war denen oft ganz komisch mit uns. Es war uns oft ganz komisch mit ihnen. Und am Ende haben wir feststellen müssen, wir haben sie nicht halten können. Wir haben es nicht vermocht, aus Bethania einen Ort zu machen, an dem es tatsächlich ein ganz regelmäßiges, bewusstes Miteinander ganz verschiedener Menschen gibt. Sondern wir haben festgestellt, dass wenn wir Gottesdienste veranstalten, wir eine bestimmte Gruppe von Menschen besonders, also vermutlich ansprechen und anziehen. Und das sind vermutlich eher mittelschichtsorientierte Menschen. Und die erreichen wir auch gut. Aber in der Gemeinde auch andere, ganz andere zu erreichen, ist der Bethania-Gemeinde in vielen Stellen in den letzten 20 Jahren trotz vieler Mühen kaum gelungen. Aber was wir sehr wohl getan haben, was wir verstanden haben, ist, dass wir eine soziale Verantwortung haben. Und dass die aus dem Evangelium erwächst. Und wir haben eine Arbeit gegründet, die heute, denke ich, auch noch wirklich eine bedeutsame Aufgabe übernimmt. Das ist die Diakoniegemeinschaft Bethania. Wir haben verstanden, dass die Zuwendung an Menschen, dass die Notwendigkeit, ihnen zu begegnen und für sie da zu sein und auch ganzheitlich für sie da zu sein, unverzichtbar ist und nicht nur gepredigt werden darf. Warum sage ich das gerade heute? In den letzten 8 Wochen hat es in der Gemeinde Charlottenburg viel Öffentlichkeit gegeben und auch ganz viel Wahrnehmung gegeben, dass die Gemeinde Charlottenburg ein Jugendhaus übernommen hat in Charlottenburg vom Jugendamt. Und in diesem Jugendhaus werden jetzt an 5 Tagen die Woche von 13 bis 18 Uhr Kinder und Jugendliche betreut, mit denen wird gespielt, mit denen werden Hausaufgaben gemacht und die kriegen ein sozialpädagogisches Angebot. Und das ist in der Gemeinde unglaublich im Fokus. Ganz bewusst als ganz wichtige, wesentliche Aufgabe, als ganz wichtiger Entwicklungsschritt, den diese Gemeinde vollzogen hat, als eine verkündigende, wortorientierte Gemeinde hin zu einer handelnden, in den Stadtteil hineinreichenden Gemeinde, die Verantwortung übernimmt im Kinder-, Jugend-, Sozialbereich. Und ich musste an der Stelle für mich dann nochmal nachdenken, ja, das machen wir seit über 10 Jahren. Das ist bei uns schon so selbstverständlich, wir reden gar nicht mehr darüber. Das ist auch oft uns im Gottesdienst gar nicht mehr bewusst oder in der Gemeinde. Wir machen das seit 10 Jahren konsequent an verschiedenen Orten. Hier in diesem Kiez mischen wir uns ein. Wir haben ein Projekt namens Mü für Mü, Mütter für Mütter, mit dem wir absolut innovativ seit 5 Jahren dafür sorgen, dass Frauen aus nicht-deutschen Kulturen, die nie in Deutschland richtig angekommen sind, hier integriert werden, indem sie andere Mütter aus ihrer Kultur erleben, die für sie da sind, die mit ihnen reden, die mit ihnen arbeiten. Und das ist ein Projekt der Diakoniegemeinschaft Bethania, der Bethania Gemeinde. Das heißt, an ganz vielen Stellen gäbe es weitere Projekte, die ich nennen könnte, in denen wir versuchen, genau das umzusetzen und zu leben, was wir im Evangelium verstanden haben. Und wir tun es. Und an anderen Stellen sind wir noch Suchende, Fragende, ja auch Stotternde, die noch nicht genau wissen, wie das funktioniert. Aber wir haben diesen Wunsch, das zu verstehen. Wir haben den Wunsch, dem nachzugehen. Wir haben den Wunsch, zu lernen. Und eine Baustelle, auf der wir dieses Offene noch erleben, das ist das Projekt Martha und Maria. Die Ressourcen sind da, die Räume sind da. Wir könnten all das Leben. Wir könnten dort sein, noch viel mehr Stunden am Tag. Ganz bewusst Menschen nicht nur einladen, sondern auch die Räume offen haben. Für sie kochen. Für sie vorbereiten. Und mit ihnen gemeinsam Leben teilen. Diese Baustelle ist wie andere Baustellen in Bethania offen. Die ist nicht fertig. Und auch die Frage der Orientierung und wo es hingeht, ist offen. Und noch nicht fertig. So heißt es für mich, wenn ich über diesen Text nachdenke, dass ich keine Antwort habe, was richtig, was falsch ist. Sondern dass ich eine Idee habe, wie wichtig das ist, aufmerksam zu schauen und genau wahrzunehmen, was das, was Jesus gelebt hat, für uns heute bedeutet, wie wir es für uns übersetzen können und wie wir versuchen, dem hinterherzulaufen, was wir meinen, verstanden zu haben. Im Denken daran, dass sein Wunsch, seine Idee ist, dass Menschen heil werden, an Körper, Seele und Geist und dem lebendigen Gott begegnen. Amen.